So, guten Morgen. Schön, dass Sie da sind, trotz der frühen Stunde und Stürmen. Aber der ist ja vorbeigezogen und offensichtlich hat er Sie nicht weggeweht. Das ist schön. Das letzte Mal habe ich natürlich wieder im Eifer des Gefechts nicht in das Tweetback reingeschaut und da gab es natürlich noch eine interessante Frage, die uns interessieren könnte. Und das war die Frage, ob, wenn ich diese Big Step Beweise sind ja tendenziell groß und es kann sein, dass in unserem Big Step Beweis dieselbe Aussage mehrmals vorkommt. Also zum Beispiel, dass sich ein Name App sich immer zu einer bestimmten Funktion aufruft, auswertet. Das kann deshalb mehrmals vorkommen, weil die Funktion App rekursiv ist. Ja, und dann taucht die mehrmals im Beweis auf und die Frage war, muss ich das jetzt jedes Mal neu beweisen oder kann ich Beweise, die ich einmal geführt habe, wiederverwenden? Und die Antwort ist, Sie können, das ist ein Beweis und in Beweisen gestatten wir uns immer den Luxus, dass sobald eine Aussage mehr als einmal vorkommt, dass wir sie in einem Lemma oder sonst wie separat beweisen und dann dieses Lemma einfach verwenden. Ja, also in diesem Sinne können Sie, wenn Sie entdecken, dass Sie anfangen, dieselbe Aussage mehrmals zu beweisen, die herausfaktorisieren und separat benutzen. Ja, also das wäre der Hinweis hierzu. Ansonsten, das neue Feedback läuft. Die Session habe ich an die Tafel geschrieben. Guten Morgen. Ja. Und dann schauen wir mal, was die Lage sonst so ist. Wir hatten also, die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, jetzt haben wir eine Semantik, was machen wir damit? Und das Erste, was wir gemacht haben das letzte Mal, ist, wir haben gezeigt, dass bestimmte Ausdrücke terminieren. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Man kann Ausdrücke hinschreiben, die nie terminieren, deren Auswertung nicht terminiert. Dieses Phänomen haben wir in mehr oder weniger jeder sinnvollen Programmiersprache. Und deswegen ist das zu nachzuweisen, dass etwas terminiert, ist deshalb eine nützliche Sache. Und wir hatten da gezeigt, dass zum Beispiel die Append-Funktion, wenn die auf zwei Listen angewendet wird, immer terminiert. Ja? Jetzt fragen wir uns, können wir noch mehr damit machen? Und die Antwort ist ja. Und das Hauptding, wo man das anwenden möchte, ist, man möchte eben zeigen, ich habe zwei Ausdrücke, die verschieden aussehen, werten die sich zu demselben Wert aus. Und das heißt, kann ich den einen durch den anderen ersetzen. Warum interessieren mich solche Fragen zum Beispiel? Naja, das interessiert mich zum Beispiel, wenn ich habe ein Programm irgendwie geschrieben und ich möchte es verbessern. Und dann könnte ich das natürlich, wie verbessere ich das? Indem ich bestimmte Teile, die irgendwie suboptimal sind, durch vielleicht andere Teile ersetze. Aber die machen vielleicht was, also sozusagen operationell machen die was total anderes. Und die Frage ist, ist es aber vom Effekt her das Gleiche? Ja, das wäre sowas. Und solche Transformationen machen nicht nur wir als Programmiererinnen und Programmierer, sondern das macht auch der Compiler, um uns da bestimmte Arbeiten abzunehmen. Also Beispiele für, kommen wir zu Beispielen, solche Transformationen aussehen könnten. Aber bevor wir das tun, wollen wir noch einmal uns daran erinnern, wenn ich sage, ich möchte sozusagen, ich habe zwei Ausdrücke und die sind in dann, was heißt es denn, dass die Ausdrücke gleich sind? Und dann können wir natürlich sagen, okay, Gleichheit ist, wenn ich E1 und E2 gleich, dann schreibe ich E1 gleich E2 und lasse OCaml diese Frage beantworten. Und funktioniert, aber nicht für alle Arten von Werten. Und das hatten wir das letzte Mal, oder das hatte ich mittlerweile schon mehrmals gesagt, OCaml kann Funktionen nicht auf Gleichheit testen. Das heißt, zwar ist der Gleichheitsoperator, lässt sich typmäßig auch auf zwei Funktionen anwenden, wird aber in diesem Falle keinen Wert zurückliefern, sondern eine Exception. Und die Werte für die tatsächlich O'Connell in der Lage ist, Gleichheit zu überprüfen. Das sind diejenigen, die könnte man mit so einer Grammatik erzeugen. Das sind also Zahlen oder Booleans oder entsprechende, was weiß ich, leere Liste ist auch so eine Konstante. Dann Tupel von solchen Werten und Listen von solchen Werten. Funktionen sind da nicht dabei. Ja? Und dann kann für solche Dinge kann O'Connell nachweisen, überprüfen, ob sie gleich sind. Und das ist natürlich keine Zauberei, weil für Zahlen stellt der Prozessor eine Gleichheit her. Und wenn ich, für die leere Liste gibt es auch irgendwie was mehr oder weniger eingebautes. Und wenn ich was Zusammengesetztes habe, dann kann halt O'Connell, das ist dann irgendwie so ein baumartiges Ding, und dann kann O'Connell die Wurzel vergleichen, und wenn die verschieden ist, ist schon mal Pech, und wenn die gleich ist, dann kann das in die Teile absteigen und dann halt einfach rekursiv überprüfen, ob die Sachen gleich sind. Ja? Deswegen, das ist keine Zauberei, das erstaunt uns nicht, weil das könnten wir auch. Ja? Also das heißt, in diesem Sinne ist die Gleichheit nur für solche Arten von Werten ausrechenbar von O'Connell, und diese Werte kann man mit so einer Grammatik angeben. Es gibt eine andere Möglichkeit, man kann sagen, das sind also alles, was einen Typ hat von dieser Sorte. Ja, also wenn es ein Boolscher Wert ist, ein Int, ein Unit. Unit habe ich extra aufgeführt, weil natürlich ist das auf irgendeine Weise hier drin enthalten für den Fall k gleich 0, aber Unit ist ein spezieller Typ und wird irgendwie separat gehalten von den Tupeln, die da nicht leere Folgen von Werten sind. Und dann Tupel und Listen. Okay? Und das heißt, wir brauchen uns einfach nur den Typ eines Werts anzuschauen. Dann können wir schon wissen, ob O'Connell in der Lage ist, solche Arten von Werten auf Gleichheit zu testen oder ob es eine Exception wirft. So. Das ist gut, das ist die Gleichheit, die wir haben von O'Connell. Die Frage ist, ob wir als Superinformatikerinnen und Informatiker, die jetzt irgendwie über so Programme nachdenken, ob wir mit dieser eingebauten Gleichheit, die uns der Rechner und der Compiler liefert, zufrieden sind. Und die Antwort ist, nein, sind wir nicht, weil es gibt irgendwie auch Transformationen, die man machen möchte, oder anders ausgedrückt, man möchte Ausdrücke vergleichen, die Funktionen enthalten. Also zum Beispiel dieses hier. Wie können wir das lesen? Das hier heißt, erinnern Sie sich, das war die Komposition von zwei Funktionen. Ja, das heißt, auf der linken Seite betrachten wir die Hintereinanderausführung von zwei Funktionen. Die erste Funktion mappt g über eine Liste, die zweite Funktion mappt f über diese Liste. Und die werden hintereinander ausgeführt. Ja, und dann behaupte ich, das ist genau das Gleiche, als wenn ich nur einmal über die Liste drüber wandere und dann eben nicht erst g und dann f, und dann eben die Komposition von den beiden Funktionen bilde, von f und g, und diese komponierte Funktion einmal anwende auf jedes Element der Liste. Okay? Kann man diese gelben Ausdrücke irgendwie zumindest intuitiv verstehen? Ja, was ist der Unterschied? Ich meine, wir würden denken, die machen das Gleiche. Ja, weil auf jedes Element der Liste werden beide Funktionen einen nach der anderen angewendet. Aber operationell sind sie nicht genau das Gleiche. Weil man könnte sagen, die rechte Funktion ist möglicherweise günstiger. Warum ist die günstiger? Weil die weniger oft durch den Speicher laufen muss. Man könnte sich sagen, durch den Speicher laufen heißt immer, ich muss irgendeiner Indirektion folgen und so und ein neues Element aus dem Speicher laden. Ja, das sind Sachen, da könnte es immer wieder ein Cache-Miss geben. Also das sind irgendwie teure, tendenziell gesehen ist das Wandern entlang einer Liste, könnte man sagen, eine teure Geschichte, während die Anwendung der Funktion, wenn das zum Beispiel plus 1 ist oder zum Quadrat nehmen, ja, so eine Rechenoperation, dann ist die billig. Ja, deswegen würde man gerne mehrere Durchmusterungen einer Liste durch eine Durchmusterung der Liste ersetzen und dabei halt für jedes Element ein bisschen mehr arbeiten. Ob das jetzt auf allen auf allen Hardware-Architekturen und für alle Compiler tatsächlich einen großen Effekt hat oder nicht. Das lasse ich mal offen, aber das ist zumindest eine Äquivalenz von zwei Ausdrücken. Die ist nicht trivial, enthält Funktionen und ein Compiler könnte auf die Idee kommen, die anzuwenden, um unser Programm zu verbessern. Übrigens, Sie können ja mal kleine Experimente machen, unter Linux zumindest gibt es ja so die Möglichkeit, die Zeit auszumessen. Zu stoppen, wie lange etwas dauert, und Sie könnten sicher eine Liste von einer, was weiß ich, mit 1 Million Elementen besorgen, und dann könnten Sie, was weiß ich, zweimal ein Inkrement machen oder also zweimal über die Liste drüber gehen und jedes Element um 1 erhöhen oder eben nur einmal drüber gehen und um 2 erhöhen. Können Sie mal schauen, ob dann tatsächlich diese Transformation einen Effekt hat auf die Laufzeit. Ja, und ab welcher Listenlänge? Natürlich für ganz kleine Listen ist das alles wurscht, aber für Listen, die riesengroß sind und damit dann tendenziell den ganzen Speicher auffressen, mag das einen Unterschied machen. Okay, aber jetzt sozusagen für uns ist jetzt einfach die ganz banale Frage, links ist ein Ausdruck, rechts ist ein Ausdruck und ich behaupte, dass die beiden gleich sind. Aber das ist natürlich eine Gleichheit, die von OCaml nicht überprüft werden kann. Ja, weil links sind Funktionen, rechts sind Funktionen und das sind eben, ist eine Funktion und damit kann OCaml gar nichts anfangen. Das heißt, wir brauchen, wenn wir über solche Ausdrücke nachdenken wollen, irgendwie einen Gleichheitsbegriff, wo OCaml Gleichheit definiert, auch sowas macht und das auf eine sinnvolle Weise fortsetzt auf Funktionen. Okay? Und dann machen wir das, also ich werde gleich ein paar Regeln dazu angeben, wie man das macht, aber sozusagen intuitiv wollen wir sagen, zwei Funktionen sind dann gleich, wenn sie für alle Argumente dasselbe Ergebnis liefern. Ja, und das ist natürlich, hilft uns das? Naja, wenn ich eine Funktion, für Zahlen zum Beispiel, können wir Gleichheit feststellen. Wenn ich eine Funktion int nach int habe, dann kann OCaml das nicht. Aber wir können dann nachweisen, dass diese Funktion vom Typ int nach int für jedes Zahl das Gleiche liefert wie eine andere Funktion von int nach int. Und damit muss ich dann nur noch wieder Beweise führen für Gleichheit von Zahlen. Na, leider muss ich natürlich nur etwas, habe ich dafür ein Altbahntor mir eingehandelt, weil ich es für alle Argumente zeigen muss, dass die beiden Funktionen dasselbe Ergebnis liefern. Gut, aber das schauen wir mal gleich an, wie das funktioniert. Ja, also nochmal, die OCaml-Gleichheit ist gut, aber in ihrer Anwendung eingeschränkt, weil sie für Funktionen nicht funktioniert und wir erweitern jetzt das in unserer Logik. Nicht OCaml, sondern nur in unserer Logik, sodass wir darüber über Gleichheit von Funktionen nachdenken können. Okay? Und das heißt, wir wollen die OCaml-Gleichheit auf alle Werte erweitern. Und insbesondere wollen wir sie auch erweitern auf Ausdrücke, die nicht terminieren. Ja, weil wenn Sie sagen, E1 ist gleich E2 und OCaml soll das überprüfen, dann muss natürlich OCaml erstmal das E1 zu einem Wert ausrechnen und das E2 auch zu einem Wert ausrechnen, sonst terminiert die ganze Anfrage an OCaml nicht. Ja, was machen wir, wenn das aber für E1 nicht terminiert, die Auswertung? Und dann, also OCaml können wir da nicht fragen, aber wir als superschlaue Informatikerinnen und Informatiker können feststellen, ach, der andere Ausdruck terminiert ja auch nicht. Und damit verhalten sich die beiden Ausdrücke wieder gleich. Ja? Also das heißt, wir wollen diese OCaml-Gleichheit erweitern auf Nichtterminierung und Funktionen. Und hier ist die Aussage, die Regel, die wir für Nichtterminierung uns spendieren. Wenn E1 und E2 beide nicht terminieren und vom gleichen Typ sind, dann sagen wir, die sind gleich. Semantisch gleich. Oder äquivalent in irgendeiner Weise. Das heißt, wir können sie nicht unterscheiden. Okay, und im Falle von Terminierung, dann sagen wir, okay, zumindest haben wir, wenn der eine zu einem Wert sich auswertet und der andere sich zu einem Wert auswertet und die beiden Werte gleich sind, dann sollen auch die E1 gleich E1 äquivalent zu E2 sein. Das ist unsere tolle Regel. Und das Einzige, was jetzt hier, jetzt haben wir natürlich, das kann man natürlich leicht hinschreiben. Wo ist jetzt hier das Problem? Das Problem ist hier. Ja? Weil hier könnte V1 und V2 könnte jetzt auch eine Funktion sein. Und wir müssen uns jetzt fragen, wann sind eben jetzt zum Beispiel so zwei Funktionen gleich? Das heißt, wir brauchen jetzt Regeln, um Werte von beliebiger Sorte auf Gleichheit, wie unter welchen Bedingungen wir sagen, diese beiden Werte sind gleich. Und da fange ich direkt hier bei den Funktionen an, weil das ist das Spannendste. Wir sagen, wenn ich hier so zwei Funktionen habe, ja, die sind, Funktionen fangen immer mit Fun an, als Werte, dann haben sie einen Parameter, einen, und dann eben einen Rumpf. Und jetzt können natürlich die Namen der Parameter können natürlich total verschieden sein. Und auch die Rümpfe müssen nicht syntaktisch gleich sein, die können irgendwas sein. Ja? Und dann, wann sagen wir, sind diese beiden Funktionen gleich? Naja, das hatte ich gerade vorhin schon gesagt, als unsere Masterstrategie. Das heißt, wir nehmen dann jetzt jeden einzelnen Wert her, der natürlich vom Typ her in dieses x1 bzw. x1 passt, x2 passt. Und für jeden solchen Wert v geben wir den in das E1 rein und geben das in das E2 rein und jetzt substituiere die für diese formalen Parameter. Ja, ich substituiere die Rümpfe durch die Parameter in den Rümpfen durch das Argument v und dann frage ich, werten sich dann die Rümpfe zum gleichen Wert aus? Und wenn das der Fall ist, dann sage ich, die beiden Funktionen sind gleich. Ja, und warum ist das jetzt warum steht überhalb des Bruchstrichs etwas Einfacheres? Weil unten drunter steht etwas vom Funktionstyp, also zum Beispiel int, Pfeil int, und oben, oberhalb des Bruchstrichs, werden zwei Ausdrücke verglichen, die dann den Typ int nur noch haben. Okay, also sie haben einen einfacheren Typ und damit ist das hoffentlich ein einfacheres Problem. Okay? Und damit kann ich also prinzipiell Gleichheit beweistechnisch, Gleichheit von Funktionen zeigen. Und wenn ich strukturierte Werte habe, die können jetzt auch Funktionen enthalten, also zum Beispiel Tupel. Ich möchte zwei Tupel vergleichen, die müssen natürlich die gleiche Länge und den gleichen Typ haben und die Werte drin, dann müssen die Werte paarweise vergleichbar sein und gleich. Und dann ist eben, und jetzt macht es keinen Unterschied, ob dieses V1 eine Funktion ist, dann muss eben V1' auch eine Funktion sein und wir haben halt dann nur die Aufgabe nachzuweisen, dass diese beiden Funktionen gleich sind. Okay? Und für Listen genau das Gleiche. Zwei Listen sind gleich, wenn die ersten Elemente gleich sind und der Rest der Liste auch gleich ist. Okay? Das heißt, auf diese Weise haben wir jetzt unsere Gleichheit erweitert auf alle, wir können sie prinzipiell überprüfen für jede Paare von Werten und die natürlich den gleichen Typ haben und damit auch können wir Aussagen machen, können wir überhaupt hinschreiben, nämlich mit dieser Gleichheit, dass zwei Ausdrücke, die einen beliebigen Typ haben, gleich sind. Nämlich, dass sie sich zum selben Wert auswerten. Okay, jetzt ist natürlich, wir können jetzt erstmal, also die Aussage macht, also ist jetzt überhaupt jetzt sinnvoll zu sagen, der Ausdruck E1 verhält sich genauso wie der Ausdruck E2. Ja, also dieses Gleichheitszeichen können wir jetzt zwischen zwei Ausdrücke überhaupt hinschreiben, weil wir wissen jetzt, was es bedeutet, selbst wenn E1 und E2 Funktionen sind. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir so eine Aussage beweisen? Ja, das ist sozusagen ein zweites Ding. Also wir haben so eine Aussage hier, E1, Entschuldigung, hier, wo ist meine tolle, hier ist meine tolle Aussage, E1 gleich E2. Das ist jetzt sozusagen unser Beweisauftrag, jemand verlangt das, unser Auftraggeber gibt uns $1 Million, wenn wir einen Beweis liefern, dass der Ausdruck E1 äquivalent ist zum Ausdruck E2, das heißt immer den gleichen Wert liefert. Okay, wie können wir das tun? Und dann brauchen wir jetzt wieder die Maschinerie, die ich Ihnen anbiete, sind wieder so eine Menge von Regeln, wie bei der Regeln, wie wir sie jetzt auch bei der Big Step operationellen Semantik kennengelernt haben, aber hier jetzt halt andere Regeln, weil die andere Aussagen haben, nämlich diese hier. Aber natürlich in bestimmten Fällen können wir auf diese Big Step operationelle Semantik zurückgreifen. Also insbesondere, wenn die uns sagt, ja, irgendwie der Ausdruck E wertet sich zu V aus. Ja, da haben wir einen tollen Big Step Beweis. Dann haben wir natürlich damit gezeigt, dass dieses E gleich V ist. Ja? Weil eigentlich soll ja diese Gleichheit besagen, E1 und E2 werten sich zum selben Wert aus. Okay? So, das ist das eine. Und jetzt, das andere ist, jetzt müssen wir, wie gehen wir weiter vor? Naja, jetzt können wir uns anschauen, was ist, wenn wir zwei Ausdrücke haben, E1 und E2, und die sind zum Beispiel, die sind eben keine, die enthalten keine Funktionen, die Werte sind also einfach, die sind, ja, also Konstanten, Listen, Tupel, und dann könnten wir, was wir machen könnten, ist hier wieder angenommen, Entschuldigung, wir haben so zwei solche Werte von diesem Typ und wir wissen, dass jeder von denen terminiert. Und außerdem wissen wir, dass unser Ockhammel-System hat uns geliefert, dass dieses E1 gleich E2, dass sich das, diese Gleichheit zu true auswertet. Mit Hilfe der Big Step operationellen Semantik können wir das sozusagen herleiten. Ja, indem wir einfach sozusagen die Ausführung von Ockhammel verfolgen. Und dann haben wir damit auch gezeigt, dass E1 gleich E2 ist, in unserem Sinne. Ja, und wir haben außerdem gezeigt, natürlich zusätzlich als Nebeneffekt, wenn Sie so wollen, dass die sowohl E1 wie E2 terminieren. Weil wenn eines von denen nicht terminieren würde, wäre Ockhammel nicht in der Lage gewesen oder wir die Big Step operationelle Semantik hätte nicht true nachweisen können. Ja, Ihre Frage. Wie bitte? Da können ja Funktionsfreiheit heißt, bezieht sich nur auf den Typ und den Wert. Aber es könnte sein, dass es eine Funktionsanwendung ist. F angewendet auf X. Und F ist eine Funktion, die Ints zurückliefert und X ist irgendwie ein Int. Und dann kann diese Funktion eben so mäßig definiert sein, dass sie nicht terminiert. Ja, also man könnte irgendwie eine Funktion definieren, ganz schnell, ganz mini Beispiel. F von X gleich F von X, meinetwegen plus 1. Damit ist es eine Funktion von Int nach Int. Und wir fragen jetzt, die Anfrage, die wir an Ockhammel stellen, ist f von 1 gleich 0. Und das wird, Ockhammel kann, wenn wir diesen Aufruf für Ockhammel starten, dann werden wir feststellen, Ockhammel terminiert nicht. Und wenn Sie feststellen, man kann dann auch mit Hilfe der Big Step operationellen Semantik nachweisen, dass diese Funktion nicht terminiert. Und dann sind wir aufgeschmissen. Ja, also Ockhammel liefert uns nichts. Also es ist nicht so, ja, aber es ist sozusagen dann können wir weder die obere noch die untere können wir anwenden, die obere nicht, weil diese Voraussetzung nicht erfüllt ist. Und die untere nicht, ja, weil Ockhammel nicht terminiert. Ja, deswegen, also nochmal, unter der Voraussetzung, dass die Auswertung von Ockhammel erfolgreich ist, in dem Sinne, dass E1 plus gleich E2, dass diese Ausdrücke von Ockhammel ausgewertet werden können zu einem booleschen Wert und wir bei dieser Gelegenheit true finden, dann können wir daraus schließen, dass dieses E1 tatsächlich gleich E2 ist und außerdem, dass natürlich die beiden terminieren, also beide verschieden von diesem, ja, einen Wert haben. Ich gebe Ihnen hier gerade noch ein Beispiel, das war ein negatives Beispiel, das könnte ich Ihnen auch ein positives Beispiel geben. Das positive Beispiel könnte zum Beispiel so sein, wir haben eine Funktion, die macht, die Macht, die multipliziert das Argument. Und wir haben eine andere Funktion, g von y, die addiert 5. Und wir fragen jetzt O'Kammel, ist es der Fall, dass f von 5 gleich g von 5 ist? Ja, und das ist tatsächlich eine Frage, die zuerst einmal nicht trivial ist, weil die Ausdrücke links und rechts sehen total unterschiedlich aus. Aber O'Kammel wird in der Lage sein, nachzuweisen, dass das hier sich zu true auswertet. Ja? Und damit folgt, dass tatsächlich, und das hier innen drin ist jetzt dieser O'Kammel-Gleichheitsoperator, und daraus folgt, dass dieser Operator, Gleichheitsoperator, so wie wir ihn definiert sind, halt auch dass dieses f von 5 gleich g von 5 ist. Diese Regeln sollen sagen, dass die Gleichheit, die wir definieren, im Prinzip da an den Fällen, wo die O'Kammel-Gleichheit anwendbar ist, gleich dasselbe ist. Und da, wo die O'Kammel-Gleichheit nicht mehr verwendet werden kann, da kann unsere Gleichheit auch noch eine Rolle spielen. Ja? Beantwortet das Ihre Frage? Okay? Gut. Das waren sozusagen die einfacheren Sachen, aber das hilft uns in anderen Situationen nicht, wo wir halt Funktionen haben oder die Ausdrücke super kompliziert sind. Da sind wir an, da wollen wir vielleicht nicht diese über die Big Step operationelle Semantik gehen. Und da helfen uns jetzt so ein paar Regeln, die wir jetzt sammeln. Das sind sozusagen Hilfsmittel, die wir einsetzen können als Werkzeug, um nachzuweisen, dass zwei Ausdrücke gleich sind. Und die Idee ist, die Ausdrücke sehen syntaktisch völlig verschieden aus, und dann schreiben wir die um, die einzelnen Ausdrücke, so dass sich die Werte von den Ausdrücken nicht verändern, also dass die Gleichheit erhalten bleibt, bis wir am Ende den linken Ausdruck und den rechten Ausdruck gleich gemacht haben. Ich meine, das ist so ein Konzept, was wir auch, wenn Sie irgendwie mathematische Gleichheiten zu beweisen haben, es ist ja auch eine beliebte Strategie. Sie haben dann da was, weil Sie Termvereinfachung, ja, Sie machen so Termumformungen und dann haben Sie eben, können Sie zeigen, dass zwei Formeln gleich sind. Und sowas Ähnliches wollen, so ein Werkzeug von, wenn Sie so wollen, Termumformungen, so ein paar Regeln, dafür wollen wir uns spendieren. Und die Hauptidee ist halt, angenommen, wir haben, oder das ist das Substitutionslemma, das ist irgendwie, wieder, das ist nicht gedacht und möglichst kompliziert und unsere Intuition zu konterkarieren, sondern um unsere Intuition zu formalisieren. Ja? Und die Aussage ist, naja, ich habe angenommen, ich habe zwei Ausdrücke und da habe ich ein x drin und ich setze für das x einmal den Ausdruck e1 ein und einmal den Ausdruck e2 ein. Und vorher habe ich schon bewiesen, dass e1 und e2 gleich sind. Dann ist nach der Substitution sind die Ausdrücke auch gleich. Ja? Also hier unten, stellen Sie sich also vor, Sie haben dieses, Sie haben bewiesen, irgendwie, irgendjemand hat Ihnen gesagt, f von 5 ist gleich g von 5. Und Sie haben der Ausdruck e ist eben x plus 1. Dann ist eben auch 1 plus f von 5 gleich 1 plus g von 5. Ja? Das können Sie dann da folgern. Okay, und das sehen wir ein. Ja? Ja, jetzt mache ich hier so einen großen Strich. Aus diesem da oben können Sie dann das untere mit Hilfe dieses Substitutionslemmas folgern. Okay. So, das ist das eine. Und jetzt, Und jetzt wissen wir für funktionsfreie Ausdrücke, wenn ich einen Ausdruck, dann weiß ich, wenn ich nach E1 gleich E2 nachgewiesen habe und dieser Ausdruck die nach der Substitution irgendwie die Sache terminiert, dann folgt eben, dann kann ich diese Gleichheit gewissermaßen an O'Kammel übergeben und dann wird O'Kammel true nach, das zu true ausrechnen können. Ja, ich kann also sozusagen damit aus unserer Gleichheit im Falle von Terminierung schließen, dass O'Kammel diese Gleichheit bestätigen wird. Naja, natürlich kann O'Kammel das nur bestätigen, dann wenn die Gleichheit selber eben in O'Kammel uns nicht per Exception um die Ohren fliegt. Das heißt, wenn das ein der Typ des Ausdrucks passt. Ja? Also insofern hat die Gleichheit, die wir beweisen, hat Auswirkungen auf das, was O'Kammel dann als Werte liefern wird. Dass Sie fragen, darf ich das nochmal, ich hoffe, dass wenn ich das E1 ist gleich E2 und ich setze es hier ein, Sie fragen, ob dann durch das Einfügen von dem E2 es nicht terminiert, obwohl es für das E1 terminiert. Und das ist natürlich eine interessante Frage und die Antwort ist nein, das kann nicht sein. Weil das E1 terminiert genau dann, wenn das E2 terminiert. Und wenn Sie sich vorstellen, die Auswertung von dem E kommt irgendwann mal da an die Stelle, wo vorher das X gestanden hat, dann schreibe ich an dieser Stelle, bin ich gefordert, den Ausdruck, der dort steht, auszuwerten. Und dann könnte ich sagen, okay, dann nehme ich, wenn ich E1 dort stehen hätte es terminiert, aber dann gibt, das heißt, es gibt so einen Big Step Beweis mit dem Wert und dann gibt es halt einen anderen Big Step Beweis, aber auch einen für das E2. Das heißt, ich kann aus diesem Big Step beweisen für die Terminierung von dem E2, indem ich den an dieselbe Stelle setze, wo vorher dieser Big Step Beweis für das E1 steht, kann ich einen Beweis konstruieren, der auch das ganze Ding, sodass der Ausdruck, die Auswertung von dem E mit dem E2 ebenfalls terminiert und einen Wert liefert und der ist dann der gleiche. Ja? Aber es ist natürlich eine berechtigte Frage, weil tatsächlich, so ganz trivial sieht zwar aus, setzt halt einen, dann ist das, aber wenn man sich die Beweise anschaut, dann muss man an denen schon ein bisschen was arbeiten. Man muss also den einen Beweis hernehmen und in ihm dann Teilbeweise durch andere Teilbeweise ersetzen. Ja? Andere Fragen? Keine Hemmung. Okay. Gut, also nochmal, angenommen, wir haben zwei Ausdrücke, E1 und E2, die denselben Wert repräsentieren und das muss nicht ein Int sein, sondern das kann auch eine Funktion sein. Wenn wir also nachgewiesen haben, die Funktion E1 ist gleich der Funktion E2 und dann können wir in einem umgebenden Ausdruck, da hinten ist wieder so ein Separatgespräch, könnten Sie bitte entweder das hier laut äußern, dass wir darauf eingehen können oder bitte still sein. Weil wenn ich es nämlich sogar hier vorne als halbtauber Mensch höre, dann muss es irgendwie die anderen ihre Kommilitonen gewaltig stören. Okay. Also wenn ich dann diese zwei Funktionen habe, ich habe nachgewiesen, dass die gleich sind und die tauchen halt in einem großen Ausdruck auf. Und dann kann ich dann halt einfach die eine durch die andere ersetzen. Das ist der Witz dabei. Und und solchen Austausch von als bereits gleich erwiesenen Ausdrücken, das hilft uns dann letztendlich die Äquivalenz von beliebigen Ausdrücken zu zeigen. Und dafür besorgen wir uns jetzt noch ein paar weitere Regeln, die uns eben sagen, wann zwei Ausdrücke, die syntaktisch verschieden sind, wann die trotzdem wir als gleich ansehen. Und im Wesentlichen sind das so Vereinfachungsregeln. Also zum Beispiel hier. Wir haben in unserem Programm steht zum Beispiel ein Let. Ja, in unserem Ausdruck, den wir vergleichen wollen. Dann wissen wir, naja, was passiert hier, wenn das ausgewertet wird? Na, da wird ja erst das E1 ausgewertet und dann wird der Wert in das E eingesetzt. Okay, das heißt, dieser Let-Ausdruck ist eigentlich dasselbe wie dieser Ausdruck, den ich hier auf die rechte Seite hingeschrieben habe. Das ist ein bisschen anders als dieses Umschreiben durch die, dass ich in dem E, also die Bix, wenn Sie sich vorstellen, bei der Auswertung wird an diese Stelle hier das V gesetzt, wenn dieses E1 sich zu V auswertet. Ja, aber jetzt, ich kenne den Wert nicht. Aber ich könnte deshalb hier auch genauso gut das E1 hinschreiben, weil das E1 gleich dem V ist. Ja? Das einzige Problem, was dabei ist, ist hier, das kann ich eigentlich immer machen, es gibt hier nur eine Voraussetzung, die möglicherweise die Anwendbarkeit dieser Regel einschränkt. Und diese Voraussetzung ist, dass E1 terminieren muss. Warum? Weil OCaml so gestrickt ist, dass wenn es einen Let-Ausdruck hat, dann wird es zuerst einmal das E1 auswerten. Und wenn es das ausgewertet hat, erst dann nimmt es den Wert und rechnet mit E weiter. Wenn also die Auswertung von E0 nicht terminiert, dann terminiert der ganze Let-Ausdruck nicht. Und jetzt schauen Sie sich diesen Ausdruck hier drüben an. Es könnte sein, dass da das X gar nicht drin vorkommt. Und dann würde sozusagen, ob das E1 dann terminiert oder nicht, ist dann völlig egal. Das E würde dann halt einfach immer einen Wert liefern. Möglicherweise. Also ein Beispiel. Let X gleich diese tolle Funktion, irgendeine Funktion F von 1 in 3. Und diese Funktion f war definiert, let rec f von x gleich f von x. Ja? Dann kann ich diese Regel hier, zumindest so wie ich sie da jetzt hingeschrieben habe, kann ich sie nicht anwenden, weil die Terminierungsannahme für das E1 nicht erfüllt ist. Und tatsächlich gilt dann die Gleichheit unten auch nicht, weil der linke Ausdruck nicht terminiert und der rechte Ausdruck terminiert und liefert 3. Und 3 ist eben ein Wert und Nicht-Terminierung liefert keinen Wert. Okay? Kann man jetzt hier durch dieses Beispiel erkennen, dass diese Voraussetzung, die ich hier gemacht habe, wichtig ist? Gibt es eine Frage? Okay, und genauso machen wir das, das war das bei dem Let, dann machen wir auch so, genauso können wir eine Funktionsanwendung irgendwie, können wir sagen, okay, diese Funktionsanwendung E0 ist gleich angewandt auf E1, das können wir nachweisen, das hat denselben Wert, liefert immer denselben Wert wie dieses E, indem wir, und E ist der Rumpf der Funktion, von der wir wissen, dass sie den gleichen Wert hat wie dieses E0, wenn wir dort den Argumentausdruck in den Parameter einsetzen. Ja, also auf irgendeine Weise, wenn Sie so wollen, ist es irgendwie so eine lokale Umformung, die den Funktionsaufruf vereinfacht, direkt indem der Ruf genommen wird und dort das Argument eingesetzt wird, aber das Argument noch nicht ausgewertet, sondern das Argument als Ausdruck eingesetzt wird. Ja, weil wir den Wert des Arguments, vielleicht den wissen wir bei unserer formalen Überlegung noch gar nicht und wir wollen für was immer dieser Wert sein mag, wir wollen das dann halt einfach da einsetzen. Ja, und wieder funktioniert das nur unter der Voraussetzung, dass das E1 terminiert. Warum? Es könnte wieder sein, dass der Rumpf E, das den Parameter vielleicht gar nicht enthält, und dann würde der rechte Ausdruck E, in dem dann das E1 für diesen Parameter ersetzt wird, das würde dann terminieren. Aber die Funktionsanwendung würde nicht terminieren, weil bevor für E0 angewendet auf E1 ein Wert zurückgeliefert werden kann, muss erst einmal das E1 ausgewertet werden. Okay? Und wenn Sie so wollen, sind diese beiden Regeln, die ich Ihnen hier angeschrieben habe, die sehen ganz ähnlich aus. Okay. Und ja, hier ist nochmal der Beweis für die, nicht die Intuition, sondern ein richtiger Beweis, dass diese Lettregel tatsächlich erlaubt ist. Also nehmen wir an, das gebe ich Ihnen als Beispiel, dass diese Regeln nicht vom Himmel fallen, sondern diese Regeln kann man dann eben selbst, die Korrektheit der Regeln kann man selbst beweisen. Also nehmen wir an, dass dieser, gehen wir nochmal zurück hier, nehmen wir also erst einmal an, dass dieses, dass die Voraussetzung erfüllt ist. Dann heißt es, weil dieses E1 terminiert, gibt es so einen Wert V1, mit dem mit Hilfe der Big Step operationellen Semantik eben nachweisen kann als Ergebnis für die Auswertung von dem E1. Und dann heißt es insbesondere, dass der, wenn ich in diesen Ausdruck E nehme, ja, also insbesondere diesen Ausdruck hier, ja, wenn ich in diesem Ausdruck E V1 einsetze oder E einsetze, das ist in unserem Sinne semantisch gleich. Ja? Wegen des Substitutionslemmas. Okay, aber das ist noch nicht das, was wir zeigen wollen, sondern wir wollen natürlich zeigen, dass das, wenn ich da E1 einsetze, dass es gleich dem Let ist. Also machen wir jetzt eine Fallunterscheidung. Einmal, dass dieses Ding hier terminiert. Ja, dass also der Hauptausdruck von dem Let, wenn ich da dieses V1 einsetze, dass das terminiert. Und wenn das terminiert, dann heißt das, dass es ein V gibt, so dass man mit Hilfe der Big Step operationellen Semantik zeigen kann, dass ich dieses E mit dem V1 für X zu diesem V auswertet. Okay? Und das heißt, dass dieses Ding hier, da hatten wir ja eine Regel, wenn sich irgendetwas zu einem Wert V auswertet, dann gilt da diese Gleichheit. Okay, und dann dieses E, wo ich das E1 für das X anwende, das hatten wir ja auch schon gesagt, dass das gleich dem E ist, wo das V1 drin ist. Das heißt, alle drei Ausdrücke sind gleich. Und jetzt liefert halt diese Big Step operationelle Semantik, dass unter diesen Bedingungen, wenn sich dieses E1 zu V auswertet und das nach der Substitution von dem V1 sich das zu V auswertet, dass dann das letztlich zu V auswertet. Das wissen wir aufgrund der Big Step operationellen Semantik. Und daraus folgt, dass natürlich hier dieses V hier auch gleich diesem Let ist. Und dann habe ich sozusagen habe ich vier Ausdrücke, die gleich sind, und insbesondere ist der linkste gleich diesem hier, und das steht hier. Okay? Und das war jetzt für den Fall, dass dass dieser Term hier terminiert. Und wenn der jetzt, nehmen wir jetzt an, dass der nicht terminiert, dann terminiert natürlich das hier nicht, wegen dieser Gleichheit. Und außerdem terminiert das hier auch nicht. Ja, weil wenn das terminieren würde, dann enthielte es einen Teilbeweis auch einen Teilbeweis, dass für dieser Ausdruck sich zu irgendeinem Wert V' auswerten würde. Und folglich terminieren alle Ausdrücke, die hier im Spiel sind, nicht, und die Gleichheit gilt. Okay, also wie Sie sehen hier, die Beweise müssen jetzt hier immer den Fall der Terminierung und der Nichtterminierung von Ausdrücken mit in Betracht ziehen. Gut, das war jetzt nur ein Beispiel, dass diese Regeln, die ich Ihnen jetzt hier nenne, dass die nicht vom Himmel fallen, sondern dass man die explizit auch beweisen kann. Aber die weiteren Regeln, da sparen wir uns jetzt die Beweise, die nehmen wir einfach hin und werden sie dann als Hilfsmittel einsetzen. Und eines von diesen Sachen, da hatte ich ja Ihnen diese, auf dieser Folie mit den LED, gab es unten drunter so eine Regel für Funktionen. Und Funktionen kommen oft in Mehrfachanwendungen vor, also zum Beispiel in dieser Form. Und dann könnte man natürlich das zerlegen, dass erstmal das E0 auf das E1 angewendet wird, und dann auf das E2 und so weiter. Und bei drei Argumenten müssen Sie da drei Regelanwendungen machen, was für uns als Menschen lästig ist. Deswegen erlauben wir uns gleich eine Mehrfachanwendung. Das heißt, wenn dieses E0 sich zu so einer Funktion auswertet, also äquivalent zu so einer Funktion ist, und die Argumente alle terminieren, E1 bis EK alle terminieren, dann kann ich diesen Ausdruck E0 angewendet, dann ist dieser Ausdruck E0 angewendet auf E1 bis EK, äquivalent dem Rumpf, wo ich die Argumente unausgewertet reinsubstituiere. Okay? Das ist sozusagen eine Abkürzung. Okay, aber Sie sehen jetzt hier schon, diese Regeln waren hier irgendwie, anstelle, dass ich erstmal die Argumente zu Werten auswerte, tue ich hier sozusagen vorneweg schon gewissermaßen die Funktionsanwendung durch den Rumpf ersetzen, wo ich was Unausgewertetes rein substituiere. Also im Prinzip habe ich in meinem Programm irgendeine Stelle und mache dort so eine kleine Umschreibung. Und dann, oder nicht in meinem Programm, in meinem Ausdruck, mache ich dann sozusagen so eine lokale Umschreibung. Und dann kann ich mich ja fragen, gibt es für jede Form, die in so einen Ausdruck haben kann, so eine Umschreibungsregel? Und die Antwort ist ja. Also hier ist noch so eine weitere Umformungsregel, nämlich für Pattern Matching. Also angenommen, da gibt es zwei Regeln. Ich habe hier so einen Ausdruck, so einen Match-Ausdruck. Und dieses E1 finde ich, dass das äquivalent ist, dass das gleich der leeren Liste ist. Dann wissen wir, dass dann hier bei der Auswertung wird dann eben die Alternative für die leere Liste genommen und das ist dann gerade der entsprechende Fall. Ja, jetzt habe ich das hier so hingeschrieben, als ob das wir könnten komplizierte Muster haben und muss die leere Liste auch nicht an der ersten Stelle stehen. Also es gibt alle diese vielen Sachen. Aber hier nehme ich, wenn ich jetzt, egal an welcher Stelle steht, wenn das eben die Alternative ist, die hier zutrifft, als erstes zutrifft, werde ich das umschreiben, diesen Match-Ausdruck zu der entsprechenden Alternative, die hier ausgewählt wird. Und genauso kann man das machen für den Fall, wo das E1 sich zu einer nicht leeren Liste auswertet. Und in diesem Fall, das heißt, in unserem Beweis wissen wir zwar nicht, zu welchem Wert sich das E1, der E0 auswertet, aber wir wissen, es ist so ein Cons, der oberste Konstruktor ist so ein Listenkonstruktor und das erste Element wird durch ein E1' repräsentiert und der Rest wird durch ein E2' repräsentiert, der Rest der Liste. Und dann ist dieser Match-Ausdruck, der würde hier in diesem Falle würde ja dann die zweite Alternative ausgewählt werden. Und dann kann ich dann ist der äquivalent diesem Ausdruck E2, der zweiten Alternative entspricht. Wobei ich für die Pattern-Variablen die entsprechenden Teilausdrücke eingesetzt habe. Und Sie beachten, diese E1' und E2' müssen nicht Werte sein, das können irgendwelche Ausdrücke sein. Ja, die wandern dann halt hier in diesen Ausdruck E2 hinein. Und wieder ist wichtig, jetzt hier, während das bei der ersten Alternative nicht wichtig ist, ist es aber hier wichtig als Voraussetzung, dass die Auswertung von dem E0 terminiert. Wenn die nämlich nicht terminiert, dann könnte es wieder sein, dass dieser Ausdruck wenn dieses E0 nicht terminiert, dann wird sozusagen diese linke Seite der Gleichheit unter dem Bruchstrich, die wird definitiv nicht terminieren, aber die rechte Seite kann möglicherweise terminieren. Und das wäre dann eine Verletzung der Gleichheit. Ja, deswegen haben wir diese extra, hier auch diese zusätzliche Annahme, dass das E0 terminieren muss. Okay, und das sind schon alle Regeln. Und dann können wir uns schon mal schauen, was können wir denn damit anfangen. Und dann, ja, was können wir damit anfangen? Also es sieht ja nicht so aus, sie machen jetzt nicht viel her. Ich hoffe, dass Sie sehen, dass Sie sich so ein wenig orientieren an dem, was bei der Auswertung tatsächlich passiert. Und wir glauben nicht, dass wir damit viel anfangen können, aber ich möchte Sie im Folgenden davon überzeugen, dass man damit doch schöne Beweise führen kann. Also zum Beispiel schauen wir uns unsere heißgeliebte Append-Funktion an. Und die hat so eine Reihe von Gesetzmäßigkeiten, die wir gelegentlich irgendwie, die wir intuitiv sind die uns klar. Aber warum die gelten, konnten wir bisher nicht wirklich sagen. Also zum Beispiel eine Sache ist, wir behaupten, wenn ich an eine Liste X hinten eine leere Liste anhänge, dann kommt da X wieder raus. Ja, wieso muss ich da überhaupt was beweisen? Ist das nicht in der Definition von dem Up schon gegeben? Und die Antwort ist nein. Natürlich ist das durch die Definition von dem Up natürlich noch nicht gegeben, weil diese Regel gilt, Up verhält sich so, wenn das erste Argument die leere Liste ist, dann wird das zweite Argument zurückgegeben. Okay, das können wir meinetwegen aus der Definition von dem Up noch direkt schließen. Aber es gilt auch andersrum, wenn das zweite Argument die leere Liste ist, dann wird als Ergebnis das erste Argument zurückgeliefert. Und das glauben wir zwar, aber das können wir jedenfalls nicht direkt. Da müssen wir uns anstrengen, um das zu beweisen. Ja? Oder die andere Sache ist, die Konkatenation von Listen ist assoziativ. Ja, natürlich haben wir alle irgendwie so ein bisschen Mathematik mal gemacht und Konkatenation von Strings oder sowas, das ist eine assoziative Operation. Und das von Listen, das glauben wir auch, dass das assoziativ ist. Aber zuerst einmal, indem wir nur auf die Definition von dem Up starren, können wir das noch nicht sehen. Ja? Also die Frage ist, könnten wir das dann mit Hilfe von unseren Regeln jetzt beweisen? Das wäre jetzt unser Ziel. Und Sie sehen, dass das insofern auch ein klein wenig eine nicht-triviale Angelegenheit ist, weil hier immer solche zusätzlichen Aussagen stehen, dass nämlich wir diese Gleichheit hier haben wollen. Also diese Gleichheit, die wir hier haben, sind nicht Ausdrücke, für Zahlen oder wo das x Zahlen sind, das geht ja nicht, typmäßig, sondern eine feste Liste, sondern das sind hier solche allquantifizierten Aussagen. Wir wollen hier Aussagen beweisen oder Gleichheiten beweisen für alle möglichen Werte, die man in diese Variablen einsetzen kann. Ja, und dann ist es natürlich spannend, weil wenn das jetzt hier, wenn wir nachweisen wollen, dass die Liste, wenn x die Liste mit, die nur die 1 enthält, wenn ich die wähle, dass dann die Gleichheit herrscht, ja, das mögen wir vielleicht noch glauben, ja. Aber hier ist ja sind Aussagen gefragt, die für alle möglichen Werte für x und y und z gelten. Und das ist natürlich, dann sehen Sie jetzt schon hier gleich, was die Idee ist, aber jetzt, wenn Sie so eine Aussage sehen für alle Listen, dann sollten Sie natürlich nicht in Verzweiflung verfallen. Es gibt zwar unendlich viele Listen, aber wir haben ein Hilfsmittel, wie wir mit unendlichen Mengen umgehen können. Und eigentlich haben wir nur ein Hilfsmittel. Und deswegen ist das ist für Sie gut, wenn Sie in der Klausur da sitzen und Sie sollen etwas für alle Listen zeigen, dann brauchen Sie nicht zwischen 15 Methoden auswählen, sondern es gibt nur eine Methode und das ist Induktion. Und zwar vollständige Induktion. Okay? Das heißt, das ist die Methode der Wahl, die Sie immer einsetzen können. Also machen wir das einfach und hier fangen wir mit dieser ersten Aussage an. Und jetzt ist Induktion über, ja, über was? Das ist die nächste Frage. Induktion ist schon mal der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, Induktion geht von n gleich 0 bis n gleich 1, bis, ja, für alle n. N gleich 0, n gleich 1 und so weiter. Was ist n? Das ist sozusagen jetzt die nächste Frage. Und dann schauen wir uns an, wir haben Listen. Wo ist da ein n? Das Einzige, was uns da einfällt, ist die Länge der Liste. Also bei Listen wird man immer, wenn ich etwas für alle Listen zeige, zeige ich erst etwas für die Liste der Länge 0 und dann für die Liste, angenommen, ich habe es für alle Listen der Länge n minus 1 gezeigt und dann möchte ich nachweisen, dass es auch für alle Listen der Länge n gilt. Das ist unser n. Okay? Also auch das ist insofern, zumindest wenn ich nur ein x habe in meiner Gleichheit, dann ist auch klar, wie die Induktion aussehen muss, nämlich nach der Länge dieser Liste x. Okay, gut, jetzt wissen wir das, jetzt wissen wir schon alles, sind wir im Prinzip fertig. Aber wir müssen natürlich die Induktion noch durchführen. Und das heißt, wir müssen erstmal den Fall n gleich 0 betrachten. Das heißt, wir fragen, gilt die Aussage für Listen der Länge 0? Das heißt, das x ist dann die leere Liste. Und es gibt nur eine, zum Glück. Und das heißt, ich muss jetzt schauen, ist es der Fall, dass die Aussage, dass ab x die leere Liste gleich x ist. Und das muss ich jetzt zeigen für den Fall, dass x die leere Liste ist. Und das heißt, ich setze jetzt hier die leere Liste ein, weil das ist jetzt einfach die Definition von dem x. Okay? Und jetzt wende ich unsere Regeln an. Und dann weiß ich, dass dieses ab mit der Big Step operationellen Semantik evaluiert sich das zu der Funktion xy Pfeil und dann kommt dieser Match-Ausdruck. Ja? Und dann kann ich die Regel für Funktionsanwendung anwenden. Und das heißt, ich muss in diesem Rumpf der Funktion von ab die Argumente für die Parameter einsetzen. Und das ist dann gleich. Okay? Und das liefert mir dann diesen Ausdruck. Das ist nämlich dieses, der Rumpf von dem ab ist dieser Match-Ausdruck und da kommt dieses x und das y vor, das x und beide werden durch die leere Liste ersetzt. Und dann kommt hier die leere Liste an. Da kommt hier die leere Liste an. Das war das x und es kommt hier die leere Liste und da die leere Liste an. Das ist das y. Ja? Und beides ist die leere Liste. Und jetzt schauen wir uns diesen Match-Ausdruck an und dann sehen wir, okay, das ist ein Match-Ausdruck und da könnte ich ja vielleicht die Regel für Match-Ausdrücke anwenden. Und die sagt mir, dass dann muss ich mir anschauen, steht denn da an dieser Match-Position? Und das ist in diesem Falle, das ist dieser hier. Da steht die leere Liste, also kann ich das ist also ein Ausdruck, der ist gleich der leeren Liste, okay? Und deswegen kann ich die Regel da anwenden für die leere Liste für den leeren Listenfall. Und der sagt, ich muss dann der ganze Match-Ausdruck ist äquivalent zu diesem hier. Und der steht dann hier. Und das heißt, ich habe hier tatsächlich die leere Liste und das ist x. Ja? Und damit sind wir fertig. Okay? Weil wir haben sozusagen eine Folge von Gleichheiten etabliert, die von der linken Seite des Ausdrucks zur rechten Seite des Ausdrucks gehen. Und damit ist alles gleich. Okay, das war jetzt einfach. Ich habe es jetzt sehr ausführlich erklärt. Aber ich hoffe, Sie sehen, ich habe diese Regeln angewendet und sukzessive die linke Seite in die rechte Seite umgeformt. Und das versuchen wir jetzt auch für den zusammengesetzten Fall. Also angenommen, n ist größer als 0. Wir wollen jetzt zeigen, dass die Aussage auch gilt für n größer als 0 unter der Voraussetzung, dass es gilt für alle Listen, die eine Länge k kleiner als n haben. Also insbesondere für alle Listen der Länge n minus 1. Und wenn x die Länge n hat, dann ist es also jedenfalls, und n größer als 0 ist, dann ist x zusammengesetzt. Das heißt, es hat diese Form. Es gibt ein Head und ein Tail. Und dieses Tail ist eine Liste, deren Länge ist kleiner als die Länge von x. Und das heißt zum Beispiel n minus 1. Ja, nein, nicht zum Beispiel, sondern genau n minus 1. Ja? Und jetzt gehe ich wieder genauso vor. Ich habe also hier ich starte mit der linken Seite. Und ich muss eine Folge von Gleichheiten finden, sodass ich am Ende bei der rechten Seite rauskomme. Und wieder gehe ich da, also das Erste, was ich mache, das x, was weiß ich? Ich weiß, dass das x die Form von der Form h Doppelpunkt Doppelpunkt t ist. Also hier wende ich, bei dieser Gleichheit habe ich einfach nur die Definition von dem x angewendet. Okay? Und jetzt dann als nächsten Schritt mache ich dieses ab. Das ist eine, was ist denn das für eine Funktion? Und da das ab wertet sich aus zu diesem, haben wir genauso wie vorher, zu diesem fun xy Pfeil und dann so dieser Match-Ausdruck. Und da muss ich in diesem Match-Ausdruck das x durch h Doppelpunkt t ersetzen und das y durch die leere Liste. Und das Ergebnis, was dann rauskommt, ist dieser Ausdruck. Okay, kann man das sehen. Und jetzt ist die Frage, kann ich diesen Ausdruck weiter vereinfachen? Und die Antwort ist, okay, ich weiß zumindest, was ich weiß ist, dass an dieser Stelle ein Ausdruck steht, der äquivalent ist, ja, ist nämlich direkt so einer, einem Ausdruck h Doppelpunkt Doppelpunkt t. Das heißt, da ist so ein, der oberste Konstruktor in diesem Ausdruck ist ein Listenkonstruktor. Und das heißt, da kann ich die zweite Regel von dem Match anwenden, weil das heißt nämlich, dass dieser Fall hier ausgewählt wird. Ja, und in diesem Falle heißt natürlich, Sie sehen, es ist hier das so ein bisschen, das macht es einerseits syntaktisch einfacher, aber es ist natürlich ein bisschen verwirrend, dass zufälligerweise die Parameter in dem Pattern genauso heißen wie diese Dinger, die ich hier die ich für das x eingesetzt habe, für die Komponenten von dem x. Ja, denn an sich ist, ich hoffe, es verwirrt Sie nicht, dieses h und t, das kommt von hier und das hier sind sozusagen neue Variablen, wobei das h an das äußere h und das t an das äußere t gebunden wird. Aber im Endeffekt heißt es dann einfach, dass ich diesen Ausdruck hier dass der ausgewählt wird und dass der äquivalent zu diesem anderen Match ist. Zu diesem Match-Ausdruck ist. Das heißt, ich habe diese Gleichheit. Okay, so, jetzt habe ich dieses h Doppelpunkt Doppelpunkt ab t leere Liste. Was kann ich dann machen? Jetzt mache ich mal dieses ganze Krickelkrackel weg und wir konzentrieren uns jetzt mal auf diesen Ausdruck hier. Was sehen wir hier? Wir sehen, dass es hier einen Teilausdruck gibt, der uns vertraut vorkommt. Das ist nämlich ein Teilausdruck von der gleichen Form wie die Aussage, die wir beweisen wollen, nur nicht mit x, sondern mit t. Und was ist der Vorteil von t gegenüber x? Es ist kürzer. Und da können wir die Induktionsannahme anwenden. Und das heißt, wir wissen bereits, dass wir können annehmen, dass die Behauptung gilt. Das heißt, dieses Ding hier, nach unserer Annahme, ist das gleiche wie t. Und jetzt wenden wir das Substitutionslemma an. In dem größeren Ausdruck ersetzen wir ein Gleiches durch ein Gleiches. Ja, wir ersetzen also den Teilterm ab t leere Liste durch t. Das dürfen wir aufgrund des Substitutionslemmas tun. Und dann kommen wir bei diesem Ausdruck hier an. Das mache ich wieder das Krakel weg. Also wir waren vorher hier und jetzt sind wir mit diesem Trick da. Und jetzt steht da h Doppelpunkt Doppelpunkt t. Und jetzt fragen wir uns, schauen wir uns das an und das erscheint uns jetzt merkwürdig vertraut. Ja, weil das ist nämlich genau das x. Und das heißt, wir haben es geschafft, von unserem ursprünglichen Ausdruck bei dem x anzukommen. Okay, und damit haben wir auch für x die Behauptung bewiesen. Gibt es eine Frage? Okay, also das haben wir im Prinzip Das war schon die wichtigste Strategie und damit haben Sie die Voraussetzungen, um die nächste Teilaufgabe in der Klausur zu meistern. Jetzt machen wir die anderen Sachen, das ist sozusagen die anderen Beispiele, die ich Ihnen jetzt geben werde, sind sozusagen nur noch Vertiefung. Wir üben das noch ein bisschen ein mit ein paar anderen interessanten Fragen. Aber Sie haben eine Frage. Wie bitte? Ich sollte mir das Feedback anschauen. Dankeschön. Da schauen wir uns an. Für alle Listen. Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage für alle Listen. Und jetzt sagen Sie, gilt das für Int-Listen, für Bool-Listen, für Funktionslisten und für alles? Und tendenziell gesehen ist das eine etwas heikle Sache, weil es gibt natürlich sehr viele Typen. Und tatsächlich sind wir an dieser Stelle ein bisschen schlampig, aber im Prinzip haben wir einen zusätzlichen heimlichen Altquantor auch noch über alle Elementtypen bei diesen Listen. Ja, weil wir schauen uns ja die Elemente in der Liste nicht an. Ja? Also ein sehr guter Punkt. Danke. Gibt es andere Fragen, die ähnlich sind? Ja, also es ist eine super Frage. Ist auch ein bisschen. Ist hier dann, da war noch eine Frage. Wenn f eine int nach int Funktion ist und ich wende f auf 2 an, ist das funktionsfrei? Also das ist natürlich ein Ausdruck, da kommen Funktionen drin vor. Aber der Wert, zu dem sich das Ding auswertet, wenn es denn einen solchen Wert gibt, der enthält keine Funktionen mehr, sondern der ist nur noch ein Int. Und der Typ von diesem Ding ist ja auch ein Int. Und damit ist das der Typ des Ausdrucks funktionsfrei. Aber das heißt nicht, dass in so einem Ausdruck kann dann natürlich eine Funktion vorkommen. Deswegen, das macht ja die Sache spannend. Aber in dem Wert, wenn es denn einen solchen gibt, zu dem sich dieser Ausdruck auswertet, kommen keine Funktionen mehr vor. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dann hoffe ich, dass ich jetzt alle meine Schulden, meine Beantwortungsschulden abgearbeitet habe. Ja. Gut. Okay. So, jetzt, also das war das Hauptprinzip. Jetzt, aber natürlich das ist wie immer wahrscheinlich, ich glaube, möglicherweise sagt das auch, das ist immer so ein Ding. Die Beispiele, die man in der Vorlesung sieht, sind einfach und die Beispiele in den Übungen sind kompliziert. Aber natürlich müssen Sie natürlich das Anwenden von den Prinzipien, müssen hier die Beispiele immer einfach sein, damit die Prinzipien gut erklärt werden können. Und Sie müssen natürlich auch gefordert werden und da muss es natürlich ein bisschen schwerer sein. Also Sie müssen schwierigere Aufgaben lösen als ich. Aber die nächste Aufgabe ist ein bisschen schwieriger. Warum ist sie ein bisschen schwieriger? Weil wir hier plötzlich nicht nur ein x haben, sondern wir haben ein x und Moment, bin ich zu weit gegangen? Vielleicht gehe ich sozusagen nicht nach vorne, sondern sozusagen zurück. Die nächste Aussage ist genauso im Prinzip mit x, y und z von der gleichen Bauart. Die hat nur ein Problem und das Problem ist, dass es mehr als eine Variable gibt. Trivial. Aber das macht für uns schon, für das Beweisen macht die Sache nicht mehr so eindeutig. Weil vorher war klar, es gibt nur das x und da können wir Induktion nach der Länge nach x machen. Aber hier haben wir ein x, ein y und ein z. Und wir könnten im Prinzip eine Induktion nach der Länge von z machen, nach der Länge von y machen oder nach der Länge von x machen oder nach der Länge der Summe von allen denen. Und wir sind ein wenig verzweifelt, weil wir nicht wissen, was wir wählen sollen. Ja? Und tendenziell gesehen kann ich Ihnen da keine ist es in jeder Anwendung, die man, wenn man mehrere Variablen hat und solche Gleichheiten zeigen muss, ihre besondere Leistung herauszufinden oder welche der richtige oder der bestgeeignetste Parameter ist, nachdem man Induktion macht. Und hier an diesem Ding, ich kann selber, wenn ich sowas mache, kann ich auch nur irgendetwas probieren. Und dann versuche ich halt ein, zwei Möglichkeiten und dann hoffentlich ist da schon die richtige drunter, die mich bis zum Ende des Beweises durchbringt. Und hier ist es natürlich, oder was hier sinnvoll ist als Heuristik, man schaut sich an, das sind ja so Funktionen, die geschachtelt sind. Man schaut sich an, wie diese Funktionen definiert sind. Und hier diese Funktion ab macht ist definiert gewissermaßen, die macht so einen rekursiven Abstieg über das erste Argument. Also käme hier in Frage entweder das x oder das y. Weil das sind die Dinger, die an der ersten Position stehen. Und da könnte man hoffen, etwas, indem ich die Funktion mit dem Rumpf der Funktion anfange, dass ich damit mit den Induktionsannahmen etwas anfangen kann. Aber jetzt ist natürlich hier dieses x, wenn Sie so wollen, das taucht auch hier in der ersten Position auf. Also es taucht öfter in der ersten Position auf. Und wenn ich schon mehrere Versuche machen muss, da fange ich mit dem an, was am plausibelsten erscheint. Ja? Und das x erscheint immer in der ersten Position. Also versuche ich mal eine Induktion nach der Länge von dem x. Okay? Damit, das wäre sozusagen die Heuristik, die Sie anwenden können, um jetzt im Falle von mehr als einer Variable in Ihren Ausdruck die richtige Variable auszusuchen, nach der Sie die Induktion durchführen können. Okay? Dann sehen wir also hier. Wir fangen also wieder an mit einer Induktion nach x. Und wir fangen an, dann müssen wir eben auch wieder ganz genauso vorgehen. Wir fangen an mit dem x gleich der leeren Liste. Okay, das ist der Basisfall. Und dann unser Ziel ist, von diesem Ding hier zu diesem Ding hier anzukommen. Von dem einen Ausdruck zu dem anderen Ausdruck zu kommen, durch eine Folge von so Umformungen. Und wieder gehen wir zuerst, natürlich, der erste Schritt ist immer klar, das x, haben wir gesagt, ist die leere Liste, also setze ich das da ein. Und dann habe ich jetzt dieses ab angewendet auf die leere Liste und so einen anderen ab-Ausdruck. Das heißt, ich muss in den Rumpf von dem ab einmal die leere Liste und einmal diesen ab-Ausdruck einsetzen. Das kommt dann bei dem Ding raus und dieses Pünktchen steht für irgendeinen weiteren Teilausdruck, der hier in diese Zeile nicht mehr reingepasst hat. Ja? Und diesen Ausdruck, der hier hinten steht, den brauche ich auch nicht, weil hier an dieser Stelle die leere Liste steht und das heißt, da wird der leere Listenfall gewählt und das heißt in diesem Falle dieses hier. Und wo kommt das her? Steht hier an dieser Stelle dieses ab yz, naja, das ist das zweite Argument von diesem ab-Aufruf. Ja? Jetzt mache ich nochmal dieses Krackel-Krackel weg. Dieser Ausdruck hier kommt von da. Ja, von dem zweiten Argument des äußeren ab-Aufrufs. Den habe ich da eingesetzt. Okay, jetzt haben wir mit unseren tollen Umformungen haben wir erreicht, dass dieser Ausdruck hier gleich diesem Ausdruck hier ist, den ich jetzt hier hingeschrieben habe. Okay? Und jetzt ist das ist wieder ein Ab-Ausdruck für ein Y und ein Z. Okay, also an der Stelle bin ich jetzt erstmal verloren. Was soll ich da jetzt weitermachen? Aber dann kann ich ja vielleicht Folgendes machen. Ich starte jetzt sozusagen von hinten. Und dann sage ich, okay, jetzt habe ich hier diesen anderen Ausdruck. Vielleicht kann ich den ja auch ein bisschen vereinfachen, sodass ich dann mich in der Mitte treffe mit dem anderen Ausdruck. Ja? Und jetzt gehe ich von hinten vor. Okay, jetzt habe ich hier in dem Inneren, der äußere Ab-Ausdruck, mit dem kann ich vielleicht nicht so viel anfangen, aber mit dem inneren Ab-Ausdruck, da kommt ja wieder dieses x vor. Da kann ich ja auch dieses x einsetzen. X ist ja die leere Liste. Und dann kriege ich sozusagen, ist das sozusagen durch Einsetzen von dem x, lande ich bei diesem Ausdruck Und da schaue ich mir jetzt wieder diesen inneren Ausdruck an. Okay, und was sehe ich da? Okay, das ist vielleicht so ein Ding, das erste Argument ist bekannt. Da kann ich diese Funktionsregel anwenden und hoffen, dass ich dann einen Match-Ausdruck erhalte, den ich weiter vereinfachen kann. Also die Anwendung der Funktionsregel auf diesen inneren Ausdruck und die Substitutionsregel erlaubt uns dann, diesen Ausdruck hier herzuleiten, wobei dieser Match-Ausdruck innen drin, das entspricht, den kastle ich jetzt hier auch nochmal ein, damit Sie sehen, wie innen drin dass ich hier so eine Umschreibung in einem Teilausdruck hier mache, gegenwärtig. Und jetzt jetzt sehe ich, dass das hier, dieser Match-Ausdruck kann wieder mit dieser leeren Listenregel vereinfacht werden. Der ist nämlich dann einfach nur äquivalent zu diesem Ausdruck hier, weil hier dieser leere Listenfall ja ausgewählt wird. Und jetzt schauen Sie sich an, wenn Sie diesen roten Kasten allein durch das Y ersetzen, dann kommen Sie dann bleibt von diesem Ausdruck einfach dieser Ausdruck, den tue ich jetzt hier, ja, wie tue ich den jetzt mal markieren, dann kommt einfach das hier wieder raus. Ja, und damit habe ich die Lücke geschlossen. Ja, also in diesem Falle habe ich von der einen Seite kommend das so weit vereinfacht, wie ich das konnte, nämlich zu diesem ab YZ. Und dann bin ich von der anderen Seite losgegangen und habe dort das vereinfacht. Und da kam ich dann auch bei diesem ab YZ raus. Und damit sind die beiden grünen Terme gleich. Okay? Und dann schauen wir uns jetzt wieder den Fall an, dass das n größer als 0 ist. Das ist der zweite Fall, den wir betrachten müssen. Und wir gehen wieder genauso vor. Wir fangen an mit der linken Seite. Wir ersetzen das x durch h Doppelpunkt Doppelpunkt t. Wir wenden die Funktionsregel an für das ab und kriegen, dass ich in dem Match-Ausdruck, dem Rumpf der Funktion, von der Funktion ab, dass ich da einmal dieses h Doppelpunkt Doppelpunkt t für das x und diesen ab-Ausdruck, den ab yz für das y einsetzen muss. Das endet dann hier. Und weil ich jetzt hier eine zusammengesetzte Liste habe, heißt das, dass nicht der leere Listenfall gewählt wird, sondern dass dieser Fall hier gewählt wird. Und der steht dann entsprechend hier. Der Ausdruck für den zusammengesetzten Fall, der steht dann hier. Und jetzt bin ich wieder am Grübeln, was ich mit diesem Ausdruck anfangen kann. Aber dann beobachte ich, dass hier im ersten Argument von dem ab eine Liste steht, die kürzer ist als das x. Deswegen, jetzt mache ich nochmal diesen ganzen Krakel weg. Ich bin gestartet hier. Wir sind angekommen hier. Und ich bemerke jetzt das, und ich schaue mir diesen Teilausdruck an. Und dieser Teilausdruck ist genau das gleiche wie der grüne Ausdruck auf der linken Seite. Nur nicht für x, sondern für t. Und t ist kürzer. Da können wir die Induktionsvoraussetzung anwenden. Und deswegen kann ich diesen Teilausdruck umschreiben zu eben diese Klammern shiften. Das heißt, ich kriege diesen Ausdruck. Okay, und jetzt bin ich natürlich an dieser Stelle erstmal wieder überfragt, was soll ich da jetzt weitermachen. Aber ich gehe jetzt sozusagen, ich sage mir, wenn ich da nicht weiterkomme, dann schaue ich mir noch mal den anderen Ausdruck an, nämlich diesen hier, bei dem ich rauskommen will und versuche den sozusagen vom hinteren Ende weg auch zu vereinfachen. Und da bei diesem Ding gibt es hier innen drin, einen Aufruf ab XY und das X mit dem X an der richtigen Stelle und dann versuche, das gibt mir Hoffnung. Also das erste Mal, der erste Schritt ist hier auch, ich ersetze dieses X durch dieses H Doppelpunkt Doppelpunkt T und dann dann schaue ich mir diesen Teilausdruck hier an. Und da habe ich ein Ab. Das erste Argument ist so eine zusammengesetzte Liste. Ich wende die Funktionsregel für Ab an in diesen Teilausdruck. Das heißt, dieser Teilausdruck wird dann ersetzt. Der Teilausdruck wird ersetzt durch diesen Match-Ausdruck. Ja, das ist der Rumpf von ab, wo ich jetzt HT für das X einsetze und Y für das Y. Ja, und dann wieder kann ich mir jetzt diesen Match-Ausdruck jetzt anschauen. Der Ausdruck, auf den die Fallunterscheidung gemacht wird, ist eine zusammengesetzte Liste. Das heißt, der wertet sich aus, so der innere, diese äußere rote Kasten wertet sich aus zu dem inneren roten Kasten. Und das heißt, ich ende hier. Und dabei habe ich diesen äußeren roten Kasten durch diesen inneren roten Kasten ersetzt. Und das ist jetzt der Ausdruck, bei dem ich von der anderen Seite auch angekommen bin, mit Induktionsannahme habe ich den erhalten jetzt habe ich noch einen, Entschuldigung, ich bin noch nicht am Ende. Jetzt mache ich hier gerade nochmal wieder dieses Krickelkrackel weg. Also wir sind von der einen Seite sind wir hier angekommen. Bei der anderen Seite sind wir hier angekommen und die sind natürlich noch nicht gleich. Und aber was ich jetzt machen kann ist, dieser Schritt, wenn Sie so wollen, den könnte man jetzt hier dazwischen tun. Ich kann jetzt hier wieder die Funktionsregel für ab anwenden. Das heißt, ich nehme den Rumpf von dem ab, welches dieses Match-Ding ist. Und dann muss ich jetzt hier an dieser Position, nach der die Fallunterscheidung gemacht wird, da kommt das erste Argument von dem ab hin. Und das ist dann dieses H, Doppelpunkt, Doppelpunkt, ab. TY und dann steht da with und bei der leeren Liste kommt irgendetwas und bei der nicht leeren Liste kommt ein Ausdruck und zwar welcher Ausdruck? Naja, da kommt bei der nicht leeren Liste kommt H Doppelpunkt. Ja, H Doppelpunkt und dann jetzt könnte ich das nochmal hinschreiben, aber ich kann auch einfach sagen, da kommt genau dieser Ausdruck hin. Okay? Und dann mit Hilfe der Match-Regel wird dann die Lücke in der Beweiskette geschlossen und damit nachgewiesen, dass diese beiden roten Ausdrücke gleich sind. Okay. Gibt es Fragen? Ja, also hier an dieser Stelle, in der Mitte, da fehlen zwei Regelanwendungen, nämlich einmal die Funktionsregel für das Ab und dann auch die Match-Regel für die zusammengesetzte Match-Regel, um dann den zusammengesetzten Fall auszuwählen. Okay. Und hier haben wir dann, dabei habe ich außerdem noch eine weitere kleine implizite Annahme gemacht. Ich habe nämlich einfach diese Regeln direkt angewendet. Aber Sie erinnern sich, zumindest bei Zweien, nämlich bei der Let und bei der Funktionsregel, war es dringend erforderlich, jeweils nachzuweisen, dass die, oder war es erforderlich, laut unseren Regeln, dass die Argumente terminieren. Das heißt, an den Stellen, wo wir als Argumente Funktionsanwendungen haben, müssten wir zeigen, dass diese Funktionsanwendungen auch terminieren. Hier in diesem Fall sind alle Funktionsanwendungen, alle Funktionen, die hier vorgekommen sind, das war die Append-Funktion. Und für die Append-Funktion haben wir generell ja schon einmal bewiesen, dass die für alle Listenargumente terminiert. Und damit haben wir alle Voraussetzungen für diese Schlüsse sind erfüllt und die Induktion geht damit durch. Und wir haben bewiesen, dass also die Append-Funktion, wenn Sie so wollen, die leere Liste nicht nur als links, sondern auch als rechtszentrales Element hat und außerdem assoziativ ist. Okay, gibt es hier Fragen? Wenn nicht, dann wäre das nächste Beispiel, was wir vielleicht, ja, Sie sehen, dieses zweite Beispiel war nicht einfach nur natürlich war es einfach nur ein Beispiel, genauso wie in dem ersten, die zweite Aussage war genauso ein Beweis wie bei der ersten Aussage, aber da das zusätzliche neue Element war, dass wir mehrere Variablen hatten und eine Entscheidung zu fällen hatten, welche Variable wir auswählen sollten, damit die Induktion gut läuft. Und jetzt hier, dieses weitere Beispiel ist natürlich auch nur eine Einübung der Methode und liefert allerdings noch ein weiteres Phänomen, das man bei Induktion beachten muss und der zeigt, dass Induktion zwar tendenziell sehr einfach ist, aber an einigen Stellen von uns eine minimale intellektuelle Leistung trotzdem erfordert. Und das zweite Beispiel ist, wir hatten irgendwann einmal gesagt, man kann die Reverse-Funktion auf verschiedene Weisen implementieren. Und die tun das Gleiche, aber sind unterschiedlich effizient. Und natürlich, das eine war diese endrekursive Variante und das andere war die mit Append. Hier habe ich diese beiden Definitionen gerade nochmal hingeschrieben. Also oben dieses Reverse mit Append. Ja, also können wir gerade nochmal anschauen. Man hat man ruft, das Argument ist X, man macht eine Fallunterscheidung über leere oder nicht leere Listen für das X. Und wenn es eine nicht leere Liste, wenn es eine leere Liste ist, gibt man die leere Liste zurück. Und andernfalls dreht man das Ende der Liste um und hängt die einelementige Liste, die aus dem Kopf besteht, hinten an. Und das andere, die endrekursive, war so gedacht, dass man zwei Argumente hat, also zumindest hier in dieser Hilfsfunktion, ref1, hat man zwei Argumente. Man macht, die Induktion läuft über das erste Argument, die Rekursion läuft über das erste Argument und das zweite dient als Akkumulator. Und wir schaffen immer die vorderen Elemente, die man bei der einen Liste abzieht, die gibt man auf die andere drauf. Ja, das war dieses ref1. Und die Behauptung, die wir jetzt haben, ist, dass natürlich, dass wenn ich die Liste umdrehen will, also refx, dass das genau das gleiche ist wie ref1x, wenn ich im Akkumulator am Anfang die leere Liste hinschreibe. Ja? Und das ist insofern jetzt hier eine nicht triviale Aufgabe, weil natürlich die Definition von dem ref sich von der von dem ref 1 schon unterscheidet. Und das ist die Frage, sind unsere Methoden stark genug, diese Gleichheit hier zu zeigen? Und die Antwort ist, ja, sie sind stark genug, aber wir müssen diese Aussage, die ich Ihnen hier hingeschrieben habe, ist nicht geeignet, um sie mit Induktion zu beweisen. Das ist etwas, was Sie wahrscheinlich in diskreten Strukturen auch man Ihnen da gezeigt hat, dass man manchmal, Sie wollen eine Aussage beweisen, aber die ist widerborstig und Sie müssen stattdessen eine allgemeinere Aussage beweisen, die dann ihre widerborstige Aussage impliziert. Also manchmal muss man Aussagen verallgemeinern, damit die Induktion durchläuft. Und das ist hier auch erforderlich. Und das heißt, wenn es könnte deshalb sein, wenn Sie einfach so, Sie haben den richtigen Induktionsparameter gefunden, Sie machen die Induktion, bleiben aber stecken. Und dann sind Sie nicht, dann sollten Sie auch nicht verzweifeln, sondern sollten überlegen, gibt es vielleicht irgendeine Stelle, wo ich diese Aussage verallgemeinern kann, und sodass dann die allgemeinere Aussage sich besser beweisen lässt. Das ist eigentlich absurd. Man will etwas Leichtes zeigen und man muss deshalb etwas Schwereres zeigen, aber das Schwere lässt sich möglicherweise leichter zeigen, ja, obwohl es eine allgemeinere Aussage ist. Und wie man das, diese Aussage hier verallgemeinert und dann diese allgemeinere Aussage zeigt, das schauen wir uns nächstes Mal an. Für heute erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein schönes Wochenende.